Die Teilung Deutschlands wird eines Tages, das ist unsere feste Überzeugung, wieder verschwinden.
Ich darf Sie alle recht herzlich im Namen der Point Alpha Stiftung hier in der Mahngedenk- und Bildungsstätte Point Alpha begrüßen. Mein Name ist David Altheide. Ich komme hier unten aus dem ehemals westlichen Grenzörtchen Rasdorf. Heute kann man ja sagen, dass Rasdorf und gegenüber Geisa in Thüringen im Herzen Deutschlands liegen. Bis 1989 lagen wir aber ganz woanders, wenn man ehrlich ist. Da lagen wir nämlich am Arsch der Welt. Da war die Welt tatsächlich zu Ende. Da konnte man auf der Bundesstraße 84 unten Tennis spielen. Da kam nämlich schlicht kein Auto mehr. Ja, ich selbst bin kein gebürtiger Rasdorfer, sondern wurde in einer kleinen Stadt namens Weida geboren. Das ist so die heutige Landesgrenze Thüringen-Sachsen ungefähr. Wurde als Sohn einer Frau geboren, die bereits 2 Jahre wegen versuchter Republikflucht im Gefängnis gesessen hat. Ich selbst sollte nach meiner Geburt zwangsadoptiert werden. Das hat man ja mit vielen politischen Gegnern so gemacht, denen die Kinder zu entnehmen. Das konnte meine Mutter mit Ach und Krach verhindern. Wir sind natürlich dann zu DDR-Zeiten permanent durch die Staatssicherheit überwacht worden. Das war auch recht offensichtlich für die Eltern. Für mich, kleiner Hopser, war das relativ wurscht. Das hat sich dann zum ersten Mal bemerkbar gemacht bei den schulischen Bewertungen. Als ich dann in Russisch die böse 5 bekommen habe, die schlechteste Note damals zu DDR-Zeiten. Und eigentlich war ich gar kein schlechter Schüler. Und wir sind 1989 über die deutsche Botschaft in Prag geflüchtet. Sie erinnern sich vielleicht, wie Genscher am Balkon stand.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...
Stand ich als kleiner Stöpsel unten drunter. Habe jetzt aber Herrn Genscher gar nicht bewundert, weil für mich war das der Feind. Ich war ein wohlerzogener Jungpionier zum Leidwesen meiner Eltern. Und wir sind dann damals über das bayerische Hof Gießen-Alsfeld in dieser Region gelandet und haben dann im Oktober 89 die Grenze eben auch noch in geschlossener Art und Weise sehen können. Also der Gästeführer nicht ganz klassisch aus dem Westen, nicht klassisch aus dem Osten, aber vielleicht 25 Jahre nach der Vereinigung auch gar nicht so schlecht. Wir werden 3 Bereiche sehen. Zum einen hier das Haus auf der Grenze auf dem Gebiet des heutigen Thüringen. Hier stellen wir dar, wie die Grenzgeschichte überhaupt abgelaufen ist, welche Sperrmittel es gab, gegen wen diese Grenze überhaupt gerichtet war. Dann werden wir draußen eine Rekonstruktion der Grenzanlagen sehen, also von der Demarkationslinie nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum hochmodernen Metallgitterzaun, und werden dann das Bundesland wechseln, in den Point Alpha gehen, den amerikanischen Beobachtungsstützpunkt, und sehen, wie die Amerikaner hier oben ihren Dienst versehen haben und warum die Gegend zwischen Frankfurt und Erfurt zu Zeiten des Kalten Krieges besonders spannungsgeladen war. Es gibt da manchmal die Begriffe vom heißesten Punkt im Kalten Krieg. Ich bin kein Freund davon, weil ich glaube, es gab viele, viele heiße Punkte. Aber sehr bemerkenswert war dieses Gebiet sicherlich im Kalten Krieg. Insgesamt haben wir, glaube ich, ungefähr 1,3 Millionen Menschen mittlerweile Point Alpha besucht. Man hatte ja mal angefangen 1995, 96 mit so einer ersten Ausstellungsbaracke. Da waren vielleicht 600 Leute hier. Das waren so Wanderer, die sich verlaufen haben. Die haben da hinten einfach mal ins US-Camp reingeschnuppert. Und dann hat man dann halt begonnen, auch irgendwie Eintritt zu benehmen oder was auch immer. Also das ist erst über viele, viele Jahre hier entstanden. Aber hier muss man immer ganz klar hervorheben, auch wenn Point Alpha mittlerweile groß und bekannt ist, ohne Ehrenamt läuft hier gar nichts. Also alle Gästeführer, wir sind knapp 40 Stück, wir machen das alle ehrenamtlich in unserer Freizeit. Es gibt hier keinen einzigen Gästeführer, der hier arbeitet. Also ich bin unter der Woche unten im Büro und versuche die Finanzen der Gemeinde aufrechtzuerhalten. Und bin am Wochenende hier, und unter der Woche sind das dann wieder Herr Christmann zum Beispiel, Rentner, Lehrer im Ruhestand, der war früher beim BGS, bei der Polizei und so weiter. Also, aber auch eine gesunde Mischung aus Ost und West. Gestern habe ich mal aus Spaß gelesen bei Trivago, irgendein so Bewertungsportal, da stand dann drin, dass hier alle Gästeführer ausnahmslos aus dem Osten sind, also völliger Schwachsinn. Das ist tatsächlich so halbe halbe. Aber was wichtig ist, ein Gästeführer muss hier eine Erklärung unterschreiben, dass er zu keiner Zeit bei der Staatssicherheit mitgewirkt hat. Was auch manchmal schon zu Problemen geführt hat. Denn es gab auch schon Grenzsoldaten, die wollten hier Gästeführer werden. Das Problem ist, im Rahmen der Personalanalyse, also der Einschätzung der untergebenen Soldaten, hat man zwangsläufig mit der Verwaltung 2000 der Staatssicherheit zusammenarbeiten müssen. Also auch das hat manchmal dann dazu geführt, dass jemand nicht aufgenommen werden konnte.
Nur
Urbewohner, die sich hier zum Beispiel, die jetzt in Geisa gelebt haben, hatten Ausweispapiere, farbige Karten, Stempel, dass sie sich in dieser Ortschaft aufhalten dürfen. Wollte man zum Geburtstag Besuch aus dem Inland empfangen, konnte der nicht einfach kommen. Sondern es musste ein Antrag auf Passierschein gestellt werden, 4 bis 6 Wochen vorher manchmal, konnte ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. Man hat natürlich auch durch strenge Regeln in der Bevölkerung im Grenzgebiet versucht, das auch systematisch auszudünnen. Das hat auch geklappt. Die Einwohnerzahl hat sich von 390.000 im Grenzgebiet bis in die 70er Jahre auf 200.000 fast halbiert. Viele Menschen haben gesagt, habe ich keinen Bock drauf, ist mir hier echt jetzt langsam zu kriminell. Und dann sind viele dieser Flüchtlingszahlen Bewohner der Grenze gewesen, Landbevölkerung, die manchmal sogar noch die Kühe und sonst was mitgenommen haben. Viele sind freiwillig ins Inland umgezogen, aber viele wurden auch zwangsweise durch die DDR ins Inland reingekehrt. Dann gab es im Laufe der Jahre ja die Möglichkeit, freigekaufte Häftlinge in den Westen zu bringen, 100.000 Mark manchmal für einen Flüchtling, ungefähr 38.000 bis 40.000 wurden freigekauft, so die heutigen Zahlen. Und natürlich noch gelungene Fluchten, wobei sich diese Zahl deutlich geändert hat, wenn wir 1953 1.400 Fluchten manchmal am Tag hatten. So war das in den 80er Jahren, 1987 zum Beispiel, die Jahreszahl an gescheiterten Fluchtversuchen. 1.400 gescheiterte Fluchtversuche, das ist dann eigentlich fast gar nichts. Die Grenze war hervorragend aus Sicht der DDR befestigt und die allerwenigsten übrigens sind an der Grenze gescheitert, die sind ganz woanders gescheitert. Da kommen wir dann auch gleich drauf. Also ganz andere Zahlen. Schauen Sie auf das Jahr 1989. Das ist eigentlich nur ein halbes Jahr. 350.000 Menschen sind da abgedampft. Und einer davon war dann ich oder ein halber eher damals noch. Hier übrigens 1984 ein Jahr mit einer enormen Zahl, 4-mal so viel wie im Jahr zuvor. Zu dieser Zeit war die DDR so gut wie bankrott. Da hat man massenweise Ausreiseanträge genehmigt und zwar von Rentnern. Rentner konnten nicht zur Volksproduktivität beitragen. Hier hat man ganz viele rausgelassen, auch die größten Revoluzzer, die einen Ausreiseantrag gestellt hatten. Übrigens, dafür gab es kein Formular, das war was Handschriftliches. Und da hat man gedacht, man nimmt den Dampf etwas aus dem Kessel. Letztendlich hat sich gezeigt, das Gegenteil ist passiert. Die Zahl ist regelrecht explodiert. Aber man konnte nun Exempel statuieren, denn das mehrfache Stellen eines Ausreiseantrages, und das hat wirklich niemand gewusst, war ein Straftatbestand und konnte bis zu 3 Monate Staatssicherheitshaft nach sich ziehen. Wir haben, glaube ich, 8 Anträge völlig unbehelligt gestellt. Fast alle wahrscheinlich, die Anträge gestellt haben, haben das mehrfach getan. Aber hier musste man Exempel statuieren und die Zahl hat sich dann auch wieder etwas gesenkt. Was man jetzt hier draußen sieht an Zaunteilen, hat man im Nachhinein zu Anschauungszwecken wieder aufgebaut. Und hier die erste Station, die man hier sieht, das ist so die Nachkriegszeit, 45, 46. Amerikanische, sowjetische Kontrollstreifen hier entlang der Demarkationslinie. Man hat die ja nach den alten Landesgrenzen zwischen dem Großherzogtum Sachsen-Weimar und Kurhessen-Preußen bei uns gezogen. Damit hat man eigentlich so versucht, den Schmuggel im Rahmen zu halten. Natürlich entlaufene Nazis einzufangen, aber der Schmuggel war ein wichtiges Einnahmegut für die Bewohner der Grenzregion oder der späteren Grenzregion. Und da hat man aus dem damals noch landwirtschaftlich starken Osten dann durchaus mal Mehl, Kartoffeln in den Westen geschmuggelt. Und aus dem Westen kamen dann mal Luxusartikel wie Kaffee, Glühbirnen, Nylons, Darmstrumpfhosen, ganz wichtiges Schmuggelgut. Und das Zahlungsmittel von uns bis Hannover, das war eigentlich so Nordhäuser Schnaps oder Lucky Strike. Mit Einführung der D-Mark 48 regelrecht schlagartig über Nacht alles verschwunden. Aber das hatte noch keinen Einfluss als Grenze. Natürlich musste man aufpassen, wenn man als junge Frau gependelt ist, dass man nicht den Russen in die Arme läuft. Denn das konnte relativ hart ausgehen. Ja, was wir hier sehen, das Jahr 1952. Der erste Zaun wird gezogen. Jetzt muss man sich wirklich vorstellen, was das von einem auf den anderen Tag hieß. Der Nachbarort war auf einmal eine andere Welt. Der war weiter weg als der Mond. Wenn man nämlich von hier, von Point Alva zum Beispiel, auf Geisa geschaut hat, dann hat man ja eine Ortschaft angeschaut, die war weiter weg als der Mond. Denn der Mond wäre für den Westdeutschen zu erreichen gewesen. Aber Geisa war bis 1989 völlig unerreichbar, weil ein Westdeutscher nicht in das Grenzgebiet hineinkam. Und Sie haben es gerade vorhin recht eindrucksvoll geschildert. Wenn im Osten zum Beispiel Beerdigung war und ich habe als junger Familienvater aber im osthessischen Rahsdorf mein Wohnhäuschen und der Vater ist drüben gestorben, dann konnte ich ja da nicht auf die Beerdigung.
Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Wenn man nun flüchten wollte, hat man am besten zu Hause nichts davon gesagt. 30% aller Fluchten sind am Heimatort gescheitert, weil Freunde, Arbeitskollegen, Familienangehörige die Fluchtpläne verraten haben. Im Falle meiner Mutter war es die Schwester, die hat für die Staatssicherheit gespitzelt. Die Mutter war aber schon unterwegs, also man konnte nur noch in dem Grenzabschnitt in der Nähe von Plauen dann Grenzalarm auslösen. Dann ist man vielleicht in den Zug Richtung Grenzgebiet gestiegen. Dort stieg dann 60 Kilometer von hier ungefähr entfernt, Gotha, sage ich jetzt mal, die Drapo, die Transportpolizei dazu, begann die Fahrgäste zu kontrollieren. Warum fahren Sie Richtung Grenzgebiet? Was machen Sie da? Haben Sie die nötigen Papiere? Flucht beendet. Dann kamen Sie vielleicht in das Grenzgebiet, Samstag mittags. Sie hatten noch Durst, wollten sich noch im Konsum eine Limo kaufen, hier in einer Grenzortschaft. Dort gab es aber die freiwilligen Helfer der Grenztruppen. 12.000 Zivilpersonen, die die Aufgabe hatten, ortsfremde Personen zu erkennen und zu melden. Und ein Fremder fiel in so einem kleinen Dorf im Grenzgebiet auf wie ein bunter Hund. Das wurde dann meiner Mutter zum Verhängnis. Die ist dann eben als Ortsfremde erkannt worden und festgenommen worden und dann in einem Schauprozess zu 2 Jahren verurteilt worden, was auch ungefähr die durchschnittliche Verweildauer war. Und wenn man dann zu den 10% gehört hat, die überhaupt die Grenzanlagen erreicht haben, das heißt wirklich 90% aller Fluchten sind vor den Grenzanlagen gescheitert, dann stand man an diesem Zaun. Kurz noch etwas zur Staatssicherheit und so weiter. Wir hatten ja 93.000 hauptamtliche Mitarbeiter im Staatssicherheitsapparat und 170.000, 180.000 inoffizielle Mitarbeiter. Das hieß, im Durchschnitt war ungefähr jeder 100. DDR-Bürger ein Spitzel. Aber man muss dann immer ganz klar hervorheben, 99 von 100 waren das dann nicht. Also wir waren kein Staat von Spitzeln. Das Schwierige war halt zu wissen, wer ist dieser eine. Ja, jetzt war man der Flüchtling, hat Anfang der 70er Jahre dann an diesem Zaun gehangen, 3,20 Meter hoch, wabenförmige Struktur, die Waben so klein, dass sie mit Fingern nicht hineinkommen, die Platten von oben nach unten überlappt, dass sie die Kante nicht als Übersteighilfe benutzen können und auch bis zu 80 Zentimeter tief eingegraben, ein Untergrabschutz. Die Schrauben waren nicht wie hier befestigt, sondern waren entweder im Zaun versenkt oder abgerundet, dass man die nicht lösen oder als Übersteighilfe benutzen konnte. Auch hier wieder antifaschistischer Schutzwall. Die Mutter dieser Schraube, die hat auf der Westseite des Zauns einfach völlig ungesichert rausgeschaut. Das heißt, hätten die Kapitalisten nun die friedliebende DDR angreifen wollen, dann wäre die erste Bewaffnung kein Panzer, sondern ein 17er Maulschlüssel und eine Drehbewegung nach links gewesen. Also kein Scherz. Mit einer Drehbewegung nach links wäre der antifaschistische Schutzwall umgefallen.
Schießbefehl haben wir kein, außer das, wenn Deserteure sind, praktisch wie mir, uns können sie abschießen.
Und das heiß diskutierte Thema auch heute noch ist das Thema Schießbefehl. Das Wort Schießbefehl werden Sie in allen Unterlagen der Grenztruppen nicht ein einziges Mal finden. Das ist auch nicht geschreddert worden, das ist in den westdeutschen Medien so entstanden, dieser Begriff. In der DDR hieß das richtig schön typisch deutsch Schusswaffengebrauchsbestimmungen. Und in diesen stand bereits Anfang der 60er Jahre ein Passus, bla bla bla, Grenzverletzer sind festzunehmen oder zu vernichten. Und da sie da draußen mit einer AK-47 und 60 Mummeln unterwegs waren und nicht mit einem Schwert, war das natürlich nichts anderes als ein mündlich mitgeteilter Schießbefehl. Denn das haben sie im Rahmen der Vergatterung vor jedem Dienstantritt, also in der Regel vor jedem Dienstantritt, nochmals mit auf den Weg bekommen. Sie haben nichts unterschrieben. Es hat ihnen auch niemand einen Befehl vorgelegt, wo das drinsteht, dass sie jemanden erschießen sollen oder sowas. Sondern sie bekamen diese Vergatterungsformel mit diesem Text aufgesagt. Was dann die Rechtsprechung dann nach 89 auch vor erhebliche Probleme gestellt hat. Anfang der 70er Jahre hat man ein System errichtet, das hieß SM-70. SM steht für Splittermine, 70 für das Baujahr ungefähr. Man hat auf dem nun errichteten Metallgitterzaun, der den Stacheldrahtzaun ersetzt hat, knapp 60.000 dieser Dinger auf 450 Kilometern Grenze installiert. Die Gesamtlänge der Grenze nun knapp 1.400 und diese hingen jetzt in Dreierreihen am Zaun, das heißt einer hier, einer hier, einer hier, immer so versetzt, dass es keine toten Winkel geben konnte. Hier spannten sich 3 Auslösedrähte entlang und kam nun der Flüchtling an einen dieser 3 Drähte, das 17-jährige Mädchen, denn zwischen 16 und 26 war der größte Fluchtanteil zu verzeichnen. An diesen Draht hat ihn belastet beim Draufsteigen oder entlastet mit einem mitgeführten Werkzeug. dann ist aus diesem Trichter mittels 110 Gramm TNT-Sprengstoff ca. 100 scharfkantige Stahlwürfel trichterförmig zum Zaun entlang gefeuert. In der Regel haben die gleich mehrere Anlagen mit ausgelöst, in unmittelbarer Nähe, in jedem Fall tödlich. Perfekte Trefferbild hatte man so ungefähr bei 15 Metern. Die Stadtsicherheit hat das immer testen lassen, so mit Holzpüppchen. Da hat man im Durchschnitt 50% der Munition ins Ziel gebracht. Das heißt, das 17-jährige Mädchen hat im dümmsten Fall 50 Einschüsse im Körper. Es gibt sehr, sehr wenige Überlebende dieser Anlage. Einer davon ist auch hier Zeitzeuge im Museum. Bei uns in der DDR-Propaganda war dieser Klimbim hier der antifaschistische Schutzwall. Unser Schutz vor den Kapitalisten, Imperialisten, Faschisten und so weiter aus dem Westen. Diese Anlage zeigte freundwärts. Sie hat in Richtung DDR gezeigt. Sie hat für jemanden aus der Bundesrepublik keinerlei Hindernis dargestellt. Ganz im Gegenteil, die modernen Versionen hatten einen Plastikkasten drumherum. Das war unter anderem ein Diebstahlschutz. Westdeutsche haben diese Anlage manchmal heimlich abgebaut, weil die DDR die Existenz abgestritten hat. So was haben wir nicht. Und durchaus haben auch Journalisten wie Michael Gadenschläger das mit ihrem Leben bezahlt. Anfang der 80er hat Franz Josef Strauß, der bayerische Ministerpräsident, unter anderem er eine Milliardenbürgschaft zugunsten der DDR denen zugesichert. Und man hat nicht explizit gefordert, die SN-70 abzubauen, aber es war eine der Gegenleistungen, fast über Nacht. Natürlich hat man sich nun was Neues einfallen lassen. Und zwar dieser Zaun hier, das ist nicht der letzte Zaun, sondern das ist der 500 Meter Hinterlandzaun. Der war anfangs eigentlich recht stiefmütterlich behandelt worden. Der wurde jetzt Anfang der 80er zum wichtigsten Sperrelement. Auch freundwärts mit hochwertigem Stacheldraht bespannt. Die Rohstoffe dafür mussten jetzt nicht unbedingt aus dem sozialistischen Teil Deutschlands stammen. Durch diesen Draht lief Schwachstrom. Niemals gab es an der Grenze Stromstärken, dass man gegrillt worden ist oder auch nur einen Schlag bekommen hat. Gab es zu keinem Zeitpunkt. Aber wenn man da angefasst hat, hat man einen stillen Alarm ausgelöst. In einer Führungsstelle, doppelt so groß wie ein normaler Grenzturm, hier zwischen Rasdorf und Wiesenfeld steht so einer, wurde ein Alarm gemeldet. Die vier Soldaten der Alarmgruppe rückten aus, prüften, ob es nicht die übliche Fehlauslösung ist. War aber auf dem K2, auf dem zusätzlichen 2 Meter Fußkontrollstreifen, jetzt ein Fußabdruck zu sehen. Dann wurde sogenannte Lage ausgelöst, Grenzalarm. Hunderte Grenzsoldaten aus Geisa, Geismar, Dernbach rückten aus, riegelten diesen Abschnitt ab. Und dann konnte man auch mit Hände hoch rauskommen, denn wenn Lage ausgelöst war, dann war eine Flucht so gut wie ausgeschlossen. Dann kamen sie nicht mehr durch. Und die Lage musste auch einen Grund zur Beendigung haben. So richtig schön typisch deutsch, eine schöne Vorschrift. Es musste einen Grund zur Beendigung der Lage geben. War manchmal ganz schön kompliziert für Grenzsoldaten. Ein cleverer Offizier hatte immer eine Handvoll Federn in der Tasche. Da hat man Federn hingeworfen, Auslösung durch Wild. Das ist das, was dann die Leute da durchaus auch gerne als Elektrozaun, was auch immer, bezeichnet haben. Letztendlich war es ein Grenzsignalzaun. Hier sieht man übrigens so ein Bottich. Man hat natürlich diesen K6, diesen Fußkontrollstreifen, Unkraut freigehalten, zweimal täglich abgelaufen. Und ungefähr ein zwischen 100 und 200 Meter breiter Streifen wurde auch hier draußen sehr kurz gehalten, um den Grenztruppen freie Sicht und freies Schussfeld zu gewährleisten. Das wäre sehr wichtig. Man wusste, da gibt es Minen, man wusste, es wird geschossen, man wusste, da gibt es Tode. Das war es dann aber auch. Also unsere gleichgeschalteten Medien haben natürlich nicht über den Grenzaufbau berichtet. In den Karten war es nicht mehr eingezeichnet, das Grenzgebiet. ARD und ZDF haben absichtlich nicht darüber berichtet, weil sie nicht für Grenztode verantwortlich sein wollten. Beziehungsweise haben sich die Medien generell auch viel zurückgehalten, weil sie natürlich auch nicht die Fluchtmöglichkeiten verraten wollten. Das heißt, wenn einer ganz originell geflüchtet war, dann hat man das natürlich nicht verraten, damit andere vielleicht auch noch diese Möglichkeit haben. War manchmal gar nicht so einfach.
Die Verwendung nuklearer Waffen kann in kürzester Zeit ganze Länder vernichten. Es muss daher jeder Schritt bei einer solchen Situation sehr sorgfältig überlegt werden, damit man die Spannungen durch Verhandlungen löst und nicht einen Krieg heraufbeschwört, bei dem alles vernichtet würde, bei dem es weder Sieger noch Besiegte geben würde.
Man ging davon aus, wenn der Warschauer Vertrag angreift, dann in vier Aufmarschgebieten, Hamburg-Korridor, Norddeutsche Tiefebene, Fulda-Gap und das Hof-Gap. Konventionell und personell war der Warschauer Vertrag der NATO und Europa weit überlegen. Fulda Gap ist jetzt aus verschiedenen Punkten interessant. Zum einen natürlich, wir sind der westlichste Punkt des Ostblocks, das macht es schon mal recht sinnvoll. Dann natürlich Frankfurt, nicht weit weg, dann kommt auch schon Kaiserslautern, Rammstein. Also 100, 150 Kilometer Luftlinie sind die großen Militärbasen der NATO in ganz Europa. Dann kommt auch schon Koblenz, der Rhein, das heißt die Teile, die schmalste Stelle der Bundesrepublik. Man hätte einen Keil reinschlagen können, was dann wirklich für große Probleme in der Verteidigung gesorgt hätte. Und man wusste natürlich auch im Westen, dass man das nicht groß aufhalten kann, wenn es richtig losgeht. Wenn man 1978 diese Grenze überschritten hätte mit der 8. sowjetischen Gardearmee und hätte 20 Kilometer Weg hinter sich gebracht, dann hätte man eine bestimmte Kampflinie erreicht und dann hätte schon eventuell der US-Präsident eine Entscheidung treffen müssen. Und das wäre der Einsatz des sogenannten SIPRA-Packages gewesen. SIPRA-Package hieß, den Einsatz von 141 taktischen Atomwaffen zu Verteidigungszwecken. Diese waren da, die, also nicht im Grenzgebiet, sondern die waren eine Raketenbatterie Gießen-Licht zum Beispiel. Die wäre mit Kurzstreckenraketen der Bundeswehr abgefeuert worden, die Munition hätten die Amerikaner zur Verfügung gestellt und die atomaren Feuerfelder waren alle auf der Westseite. Es gibt auch heute noch hartnäckige Gerüchte, dass hier im Grenzgebiet Atomwaffen gelagert worden sind. Das ist falsch, das ist nicht passiert. Nur in den 50er Jahren ein paar Atomminen, aber das ist schnell wieder weggekommen. Die späteren Planungen haben dann gezeigt, dass man dann sogar davon ausging, dass man diese Atomwaffen auch auf das Ostgebiet ausdehnt, um die zweite Angriffswelle des Warschauer Vertrages zu stoppen zu können oder zumindest vielleicht ordentlich behindern zu können. Warum wir das alles so genau wissen, hat nichts damit zu tun, dass die Amerikaner so demokratisch sind und uns das gesagt haben, sondern den General Defense Plan 33001 können Sie alle lesen, wenn Sie ihn googeln. Der ist auf Deutsch übersetzt, 160 Seiten, französische oder Schweizer Internetseite, mit dem Stempel der Staatssicherheit drauf. Denn die haben den erbeutet. Auch wenn Sie jetzt zum Beispiel als Westdeutscher an den Grenzübergang gefahren sind. Die waren ja zum einen überdimensioniert aufgebaut, die sollten ja ein bisschen Eindruck erwecken. Haben sie in der Regel auch immer geschafft bei euch Westdeutschen.
Ja, wir hatten immer Angst.
Genau, richtig. Wenn man dann seine Papiere abgegeben hat, da stand Zoll drauf, Grenzdrucken drauf, der grüne Streifen auf der Uniform, was auch immer. Das waren immer Leute der Staatssicherheit. Also das waren auch keine geheimen Mitarbeiter oder sowas. Die hatten halt nur die seriöseren Uniformen des Zolls oder sowas an. Das waren PKEs, Passkontrolleinheiten der Staatssicherheit. Da gab es knapp 3000 Personen, denen oblag alles, was an der Güst passiert ist. Die äußere Bewachung, das haben die Grenztruppen übernommen. Die haben sie aber als Besucher nicht gesehen. Alle, die sie gesehen haben, waren PKEs, Stasi.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen.
Ich war schon im Bett und wollte das selbst erleben.
Ja.
Bist du die Irre? Und als Berliner muss man das mal miterlebt haben. Der Tag der Freiheit.